Dopamin ist nicht nur das, was uns die ganze Zeit antreibt, sondern es ist auch das, was einfach am wenigsten auf die heutige Welt angepasst ist, weil wir es aktuell ständig stimulieren, ständig nutzen und dadurch eigentlich fast abhängig werden.
Einmal Kokain, dann immer häufiger und die Mäuse drücken dann immer häufiger auf diesen Taster in immer kürzeren Abständen und am Ende sind sie praktisch nur mehr am Drücken auf diesen Taster, damit sie halt eben zu ihrem Kokain kommen. Und dann macht man das Kokain weg.
Ich würde sagen, ich habe keine sonderlich gesunde Beziehung zu LinkedIn teilweise. Ich konsumiere das viel zu viel. Also es gibt auf jeden Fall Punkte, die man auch bei sich selber findet, wo man sagt, okay, wow.
Immer wenn du später mal Stress hast, Probleme hast, beruflich, privat, dann ist das das Erste, worauf der Körper zurückkommt, sind genau diese problematischen Verhaltensweisen. Hallo zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Hallo Mario.
Wir reden heute über ein Thema, was uns alle enorm betrifft. Mich, dich, die allermeisten Leute, die zuhören. Und zwar Dopamin.
Genau, Dopamin ist nicht nur das, was uns die ganze Zeit antreibt, sondern es ist auch das, was einfach am wenigsten auf die heutige Welt angepasst ist, weil wir es aktuell ständig stimulieren, ständig nutzen und dadurch eigentlich fast abhängig werden von den verschiedensten Dingen. Alles ist darauf ausgelegt. Ich glaube, das werden wir alles besprechen und vertiefen und schauen, dass wir euch mitgeben, was man vielleicht tun kann, um zumindest weniger Probleme mit Dopamin zu haben. Ich glaube, dazu müssen wir anfangen zu erklären, was Dopamin ist, wie es wirkt und dann können wir am Ende darauf zurückgehen, okay, wie kann man es eigentlich unter Kontrolle bringen?
Ja, das ist, werden auch viel über Sucht reden, über Sucht generell. Und aufgekommen ist dieses Thema Dopamine Addiction, so wird es ja in den Medien ein bisschen durchgetrommelt, als man von ja, jungen Leuten geredet hat, die abhängig sind von Social Media. Und es ist aber nicht nur Social Media, sondern es ist überall in unserem Alltag, wird mit unserem Dopaminsystem gespielt, bewusst. Damit wir ja auch auf manche Dinge eher reagieren als auf andere Dinge. Und ja, das ist ein super spannendes Thema und es könnte eigentlich kaum aktueller sein. Also ich glaube, da werden wir heute viel ans Tageslicht bringen, wenn es ums Dopaminsystem geht.
Ja, fangen wir an, oder? Was ist eigentlich Dopamin? Ich glaube, diese Basics müssen wir erstmal kurz durcharbeiten und dann gehen wir Freestyle rein und erklären euch ein paar so Fallbeispiele und was es einfach so verschiedenen Drogen gibt da draußen. Was ist Dopamin? Das ist im Grunde ein Neurotransmitter, ein Hormon, extrem relevant für unser Belohnungssystem und dementsprechend extrem relevant für unseren Antrieb. Das heißt, dass wir überhaupt einen Grund dafür finden, Dinge zu lernen, uns zu bewegen, einfach belohnt zu werden für Dinge, die wir richtig machen. Und früher war das total wichtig, weil wir brauchten eine Belohnung dafür, dass wir rausgehen und, keine Ahnung, einen Hirsch im bei einem Bogen erlegen oder Beeren sammeln oder den Bären in der Höhle nebenan zu töten, weil er gestern unser Kind geholt hat. Alle diese Dinge sind super relevant früher gewesen und heute ist es aber so, wir haben dann direkten Access die ganze Zeit dazu. Wir können ständig Dopamin steigern, weil wir uns ständig belohnen können. Wir können fernschauen, wir können was mit Zucker essen und so weiter und so fort. Und deswegen ist dieser Kreislauf heute ein bisschen problematisch. Wie funktioniert der Kreislauf? Man hat immer einen ständigen Pegel an Dopamin, das heißt, es ist immer da. Man hat sozusagen einen Baseline-Spiegel. Und wenn man jetzt einen Reiz von außen bekommt, der positiv ist, zum Beispiel zuckriger Schokoriegel, dann bekommen wir einen Dopamin-Surge. Also es wird mehr Dopamin produziert und das finden wir dann erstmal gut. Und das macht uns für auch für die Zukunft, assoziiert das uns das diesen Riegel positiv. Das heißt, wir erwarten dann auch einen Dopamin-Surge, wenn wir diesen Riegel nochmal essen und nochmal und nochmal. Das heißt, wir bekommen dann diese zusätzliche Dopaminausschüttung im Gehirn. Das führt eben dazu, dass wir dann danach sagen, okay, hey, das war gut, das mache ich nochmal. Das Gleiche würde auch gelten für, ich habe einen Instagram-Post gemacht und darauf hunderte Likes bekommen. Ah, das ist ja gut gewesen, ich habe viel Anerkennung bekommen, dann mache ich das nochmal. Geht aber natürlich auch für gute Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel einen längeren Lauf gemacht hat, irgendwie sagt, ja, ich habe jetzt heute mal 10 Kilometer in 50 Minuten geschafft, das finde ich super. Da sagt, kriegst du auch einen Dopamin-Surge, weil der Körper sagt, hey, gut gemacht, das war stark. Und das Interessante ist, dieser Dopamin-Surge, und da kannst du jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen, der ist eigentlich viel besser als der Dopamin-Surge, den ich jetzt vorher genannt habe.
Ja, es ist so, dass der Körper, wie du schon gesagt hast, der möchte ja ständig ein Gleichgewicht haben, oder? Das nennt man Homöostase, das gilt für alle Hormone, das gilt für die ganzen Stoffwechselprozesse, wir wollen immer ein Gleichgewicht haben. Und da gibt es eine super bekannte amerikanische Psychiaterin, die hat da auch ein Buch dazu geschrieben mit Dopamine Nation, übrigens große Empfehlung. Das ist die Anna Lemke. Und die hat da so ein super anschauliches Modell beschrieben, dass man sich im Grunde so vorstellen kann wie eine ganz klassische Waage. Und man nennt das dann Pleasure-Pain-Balance oder Balance, im Englisch für Waage. Man kann sich so eine Waage vorstellen. Links hat man den Schmerz und auf der rechten Seite hat man Vergnügen. Und es ist im Grunde so, wenn wir zum Beispiel diesen Schokoriegel essen, dann wird auf diese rechte Schale was, auf diese Vergnügenschale was draufgelegt. Das heißt, das verschiebt sich. Und der Körper versucht aber dann dieses Ungleichgewicht wieder auszugleichen durch auf der Pain-Seite, indem da einfach was auf die Waage draufgelegt wird, was dann zum Beispiel der Zustand ist, dass man hat diesen Schokoriegel dann gegessen und eigentlich möchte man dann ja nochmal gern so einen Schokoriegel haben und dann vielleicht nochmal gern so einen Schokoriegel haben, damit man, weil der Körper ja weiß, wenn ich diesen Schokoriegel esse, dann bekomme ich Dopamin, das ist Vergnügen, das macht mich glücklich und der Körper sorgt dann wieder für so eine Ausgleichsreaktion. Jetzt beim Lauf ist es umgekehrt. Beim Lauf habe ich zuerst Pain, weil ich muss mich hier anstrengen, das braucht Überwindung, ich muss mich quälen, damit ich die 10 Kilometer schaffe, vielleicht auch in der Zeit, in der ich sie gern schaffen würde. Und dann schlägt die Waage mal auf dieser Pain-Seite aus und der Körper will dann wiederum eine Ausgleichsreaktion machen und sorgt dann dafür, dass Dopamin ausgeschüttet wird und das bringt die ganze Waage wieder ins Gleichgewicht. Wenn man Drogen nimmt, ist genau das gleiche, der gleiche Mechanismus. Man nimmt eine Droge, es wird Dopamin ausgeschüttet, die Waage geht auf der Dopaminseite nach unten, am nächsten Tag hat man Hangover. Das ist wieder die Pain-Seite und das rückt die Waage dann wieder in Gleichgewicht. Und vor diesem Hintergrund von dieser Waage kann man eigentlich also den ganzen Suchtmechanismus erklären und alle Reaktionen, die man auf Schmerzen hat und auf Vergnügen hat. Und das ist sehr, sehr, sehr anschaulich für alles, was uns heute so betrifft, sei es jetzt bei Social Media und so weiter und so weiter und so fort. Das mal so ganz grob zur Erklärung, zum Mechanismus, wie das dann bei einer Sucht abläuft, kommen wir dann noch später.
Ja, auf jeden Fall sehr anschaulich. Also was ist unser Key Takeaway? Dopamin ist der Antrieb für unser Gehirn, für alles, was wir eigentlich so machen, was wir irgendwie positiv konnotieren. Es gibt aber auch eine Homöostase, die wird aus dem Gleichgewicht gebracht, wenn wir nicht vorher uns irgendwie anstrengen müssen für eine Dopaminsteigerung. Das heißt, wenn wir Schokoriegel essen, müssen wir uns nicht anstrengen für diese Steigerung. Das heißt, es wird aus dem Gleichgewicht gebracht und wir werden dann immer wieder dazu animiert, Dopamin uns zu suchen, weil im Anschluss das Dopamin sinkt. Das sinkt eben, weil der Körper sagt, die Pain-Seite muss wieder steigen. Das heißt, die Homöostase, die muss man wirklich mal verstanden haben, um auch eigentlich zu verstehen, wie man diese ganzen schnelllebigen Dopamin-Sachen irgendwie verhindern will. Ne? Das heißt, das sollte man mitgenommen haben und verstanden haben. Und dann ergibt sich eigentlich alles von alleine. Und
ja, man kann sich das Ganze, also diese Waage, auch nochmal als Analogie zu einer tatsächlichen Nervenzelle vorstellen, oder? Ich meine, wie läuft so eine Signalübertragung ab? Wir haben super viele Nervenzellen im Gehirn. Und zwischen zwei Nervenzellen, da gibt es ja immer, also die Zellen, die berühren sich ja nicht direkt, zwei Nervenzellen, sondern die haben immer einen kleinen Abstand dazwischen. Und der wird zum Beispiel über Dopamin, über verschiedene Moleküle, Neurotransmitter halt dann eben überbrückt. Und alles im Körper, wenn es ums Nervensystem geht, läuft über eine Reizweiterleitung von A nach B. Und diese Weiterleitung, die passiert immer durch diese kleinen Moleküle. Und wenn wir zum Beispiel diesen Schokoriegel essen, dann wird von der ersten Nervenzelle dieses Dopamin ausgeschüttet. Und Dopamin, also die zweite Nervenzelle, die Nervenzelle B, die registriert dann das Signal, weil das Dopamin bindet an einen Rezeptor. Und so läuft das dann immer weiter. Und so ergibt sich dann unser Glücksgefühl. Das ist nicht an einer Nervenzelle irgendwie konkret festgemacht, sondern das passiert immer über so gewisse Kreisläufe. Und der Körper hat da natürlich auch gewisse Möglichkeiten gegenzusteuern. Aber das ist, glaube ich, zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal relevant. Wenn man diese Pleasure-Pain-Balance, wenn sich die immer weiter in Richtung Pleasure verschiebt, was es dann für Ausgleichsmechanismen gibt für den Körper und was da die Dynamik dahinter ist. Aber ja, wie du sagst, dieser Gleichgewichtsgedanke, der ist super wichtig und der ist die Basis für all das, was wir jetzt dann noch später besprechen.
Genau. Und warum ist das jetzt heute so wichtig? Es gibt eben heute nicht nur den Schokoriegel, es gibt eben super viele Dinge, die uns eigentlich ohne überhaupt uns anstrengen zu müssen, unser Dopamin steigern. Das heißt, dazu gehört Social Media. Man könnte es auch als Droge für Human Connection, also für soziale Interaktion bezeichnen. Videospiele, Pornografie, hochverarbeitete Lebensmittel, die vor allem natürlich sehr zuckerhaltig sind. Einfach diese ständige Erreichbarkeit, Online-Shopping, häufiges Thema. Aber eben auch interessanterweise so Liebes-Romanzen-Romane, gerade für Frauen ein großes Thema. Das heißt, wir haben eigentlich diesen ständigen Access und wir müssen uns eigentlich nicht mal Mühe geben, dass der unser Dopamin steigert. Problem ist, wir kommen danach aus der Homöostase raus und dann wird's interessant. Ne? Und ich glaube, das könnten wir ganz gut, und du hattest ja schon auf diese Anna Lembke angesprochen, ganz gut mal in ihrem Beispiel erklären, weil das eigentlich für uns jetzt als Männer eine sehr, sehr eigenartige, sehr eigenartiger Hergang ist, aber man ja eigentlich weiß, dass das gar nicht so selten ist. Und wir können daran so ein bisschen erklären, okay, wie funktioniert dieser Kreislauf im Real Life und wie rutscht man immer tiefer da rein? Wie wird das dann irgendwann auch krankhaft? Und das will man ja wirklich verhindern. Man kann nicht ganz verhindern, dass man diese schnellen Dopamin-Surges bekommt heutzutage. Da müsste man sich wirklich, wirklich verstecken. Aber man kann eben verhindern, dass man vollständig reinrutscht mit ein paar Biohacks und auch generell Hacks. Also lass mal kurz über die Anna Lembke reden. Das ist ja eine sehr, sehr bekannte Frau. Hat ein Buch geschrieben, das hast du auch schon gesagt. Wie hieß das nochmal?
Dopamine Nation.
Dopamine Nation. Muss ich mir jetzt unbedingt mal kaufen und mir durchlesen. Und die hat eben erzählt, okay, die hat nach Liebesromanzen gesuchtelt.
Ja, das war auch ganz, ganz spannend. Die ist ja in super vielen Podcasts. Und ich habe mir da ein paar Podcasts auch angehört. Und da hat sie eben in einem dieses Beispiel erzählt. Und sie hat das halt so beschrieben, sie war halt so in ihren 40ern und ihre Kinder, die waren schon gewissermaßen erwachsen, beziehungsweise die waren selbstständig, die haben sie eigentlich nicht mehr so viel gebraucht. Und sie ist da in so ein kleines Vakuum dann gerutscht, wo sie gesagt hat, hey, sonst hat sie ihr sehr viel Freude bereitet, eben für ihre Kinder da zu sein. Sie ist ja auch Psychiaterin, hat ja auch gearbeitet, aber war dann so an dem Punkt, wo sie gesagt hat, ja, eigentlich, der Job macht mir nicht mehr so viel Spaß. Und wenn wir jetzt wieder in diese Pain-Balance denken, dann hat es bei ihr schon mal sehr Richtung Pain verschoben, weil sie hatte diese Unzufriedenheit, sie hat sich nicht mehr so wirklich gebraucht gefühlt, mit dem Job war sie nicht mehr so zufrieden und sie war jetzt eigentlich auf der Suche nach irgendwas, um diese Waage wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ging dann los, als ihr mal eine Freundin Twilight-Bücher geschenkt hat. Ich weiß nicht, ob alle von denen, die uns heute zuhören, wissen, was Twilight ist. Das ist so eine Vampirgeschichte im Grunde. Sehr populär und da geht es halt im Grunde um eine Liebesbeziehung. Und sie hat dann diese Twilight-Bücher gelesen und das hat ihr direkt eine sehr großes Gefühl der Zufriedenheit gegeben, als sie eben diese Bücher da gelesen hat. Und da hat sie eben Twilight gelesen und da hat sie Twilight nochmal gelesen und da hat sie sich alle möglichen anderen Bücher gekauft und die immer gelesen und ihr ging es eben immer um diese Liebesbeziehung und wie sich das aufgebaut hat und so weiter und so fort. Und das ist dann immer mehr und mehr geworden, weil sie hatte ja dann auch viel Zeit, wenn sie nicht in der Arbeit war. Wenn sie zu Hause war, musste sie sich ja nicht mehr um die Kinder kümmern, weil die waren ja eh versorgt, beziehungsweise so erwachsen, dass sie sich auch schon selbstständig um alles gekümmert haben. Und dann hat sie immer gelesen. Sie hat diese freie Zeit genutzt, um zu lesen und immer mehr gelesen. Und das ging dann so weit, dass sie sich andere Buchcover gekauft hat, um zu verstecken, dass sie denn gerade wieder so eine Liebesromanze liest, so nach dem Motto, hey, ich bin ja eine gebildete Frau, ich könnte ja auch mal was anderes lesen als schnulzige Liebesromane oder Belletristik, vielleicht doch mal was ein bisschen mehr Substanz hat, unter Anführungszeichen, ich will nicht sagen, dass das jetzt keine Substanz hat, aber so hat sie es halt ausgedrückt und da ist ihr dann auch noch nicht wirklich bewusst geworden, dass sie ein Problem hat, dass sie süchtig ist nach diesen Liebesromanen, sondern das ging dann noch weiter, dass sie sich immer mehr von diesen Büchern gekauft hat und teilweise hat sie sie dann nur noch bis zum Climax gelesen, also bis zum Höhepunkt von dem Buch. Und was danach passiert ist, das hat sie gar nicht mehr interessiert. Was dann mit den Hauptdarstellern.
Hier müssen wir das vielleicht kurz einhaken, weil jetzt muss man das ja noch einmal biochemisch erklären, oder? Also sie bekommt jedes Mal diesen Dopamin, diese Dopaminsteigerung, wenn sie so ein Buch liest. Und das Problem ist, sie hat jetzt schon irgendwie 5 Bücher gelesen und langsam reicht die Frequenz nicht mehr. Das heißt, sie muss immer mehr Bücher lesen. Und jetzt kommt sie irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo sie die Bücher nicht mehr ganz liest, damit sie häufiger zu diesem Punkt kommt, wo sie diese Dopaminsteigerung bekommt. Das heißt, es wird immer, immer frequenter. Und es ist eigentlich genau das Gleiche, wie wenn du jetzt sagst, du nimmst beispielsweise Kokain, wo man ja sagt, macht sehr abhängig, macht einen unfassbar starken, eine unfassbar starke Dopaminsteigerung. Und das Problem ist, dass du irgendwann ja eine Toleranz aufbaust, genauso wie beim Alkohol. Das heißt, du brauchst es dann immer frequenter, immer mehr. Und das ist genau das Gleiche, was bei ihr da passiert ist. Also Entschuldigung fürs Einhaken, aber das
wollte ich nur kurz. Super wichtiger Punkt. Ich meine, gehen wir nochmal zurück auf diese Waage. Ja. Sie schmeißt jetzt diese ganzen Bücher auf die Waage und das verschiebt sich immer mehr in Richtung Pleasure, oder? Und der Körper, der versucht gegenzuregulieren, weil der will immer eine Homöostase haben, der klatscht dann einfach auf dieser Pain-Seite zusätzliches Gewicht drauf. Wenn sie jetzt aber die...
Und zusätzliches Gewicht heißt übersetzt eine niedrigere Dopamin-Baseline. Also der Dopaminspiegel ist in der Baseline niedriger. Dass wir das auch nochmal kurz erklärt haben.
Ja. Wenn wir nochmal auf die Nervenzellen zurückgehen, es wird ja, das Dopamin wird ja ausgeschüttet vom ersten Neuron und überbrückt dann diesen synaptischen Spalt und trifft dann auf der anderen Seite auf Rezeptoren. Und was der Körper dann macht, wenn dieses Dopamin immer und immer wieder ausgeschüttet wird, er holt sich diese Rezeptoren von der Oberfläche von der Nervenzelle und bringt sie in die Zelle, wo das Dopamin nicht mehr binden kann. Das heißt, wenn wir zuerst 10 Rezeptoren haben, sind es dann nur noch 9, 8, 7, 6 und es wird immer weniger. Und das heißt, um den gleichen Effekt zu erzielen, um dieses gleiche Glücksgefühl zu empfinden, brauchst du immer mehr Dopamin, weil du hast ja nur noch weniger Rezeptoren und deswegen brauchst du mehr Dopamin, was auf verschiedene Art und Weise dann mit diesen Rezeptoren interagieren kann. Das heißt, das ist die physiologische Gegenregulation und deswegen wurden es dann immer mehr und mehr Bücher und sie hat dann nur noch Bücher gelesen bis zum Höhepunkt, hat es dann weggelegt, hat sich ein neues Buch geholt, hat immer wieder die gleichen Bücher gelesen und am Ende ging es absolut nicht mehr um den Inhalt oder wie gut das geschrieben war. Er ging es auch nicht mehr darum, dass das auf irgendeine Art und Weise neu war, sondern einfach nochmal diese Journey, sie hat dann irgendwie 10-mal Twilight gelesen. Und halt aber dann irgendwann nicht mehr bis zum Ende, sondern nur mehr bis zum Höhepunkt, hat es dann gut sein lassen. Und erst dann ist ihr mal so richtig bewusst geworden, hoppala, ich habe ja ein wirkliches Problem, das geht eigentlich so nicht. Und hat dann mal versucht, drauf zu verzichten. Und sie arbeitet ja auch super viel sie ist ja Psychiaterin und arbeitet hauptsächlich mit Leuten zusammen, die auch ein wirkliches Suchtproblem haben und sie hat auch gemeint, dass ihr das dann auch wieder ein bisschen geholfen hat, als sie selber dann wieder weggekommen ist, erstens fürs Verständnis und zweitens hat sie dann auch wieder sehr viel Freude an ihrem Job gefunden, weil sie dann einfach das, was sie den Leuten eigentlich den ganzen Tag gesagt hat, was die Strategien sind, um davon loszukommen, die hat sie dann mal bei sich selber angewendet, so nach dem Motto Eat your own dog food und dann ist sie da wieder davon weggekommen. Das ist so der ganz klassische Mechanismus. Aber es braucht halt eben auch diese Zeit, bis wenn das Dopamin dann ausbleibt, ist man ja die ganze Zeit auf dieser Pain, ist das ganze Gewicht auf dieser Schmerzseite. Und das braucht dann eine gewisse Zeit, bis der Körper diese Waage dann wieder ausgleichen kann. Bis dann wieder mehr Dopamin produziert wird, bis wieder mehr Rezeptoren zur Verfügung gestellt werden und so weiter und so fort. Und sie spricht dann meistens so von etwa 30 Tagen.
Genau, sie propagiert das ja, dass man dann circa 30 Tage Dopaminfasten machen sollte. Heißt dann im Grunde, dass man auf jeden Fall mal diesen einen Trigger, den man da hat, auf jeden Fall ganz ausblendet, gar nicht mehr stimuliert, aber eben auch sehr, sehr vorsichtig sein muss, dass man nicht dann Ersatztrigger reinholt. Das heißt, es muss ein wirkliches Fasten sein, dass man dann nicht am Ende den ganzen Tag, statt diese Bücher zu lesen, irgendwie auf Instagram abhängt und damit halt seine Dopaminsteigerung irgendwie bekommt, seinen Dopaminkick.
Ja, man darf auf keinen Fall eine Ersatz Sucht unter Anführungszeichen entwickeln. Also wenn man irgendwie ein Problem hat, das ist ja sehr häufig bei, wenn wir jetzt mal ans Rauchen denken, dann hört man vielleicht auf zu rauchen, aber man sucht sich irgendeine Ersatzsucht. Und zum Beispiel die Leute fangen dann an zu vapen oder statt dem Rauchen trinken sie dann irgendwie mehr Alkohol. Es ist nicht so leicht, von sowas komplett loszukommen, weil das Gehirn will das ja. Und der Körper, der ist ja die ganze Zeit dann in diesem Ungleichgewicht mit einer sehr prominenten Schmerzzeit und das will er eigentlich wieder loswerden. Und der Körper will dich dann dazu bringen, dass du eigentlich wieder was machst, um dein Dopamin zu erhöhen. Und das sind eben, das ist heutzutage so viel leichter als früher, weil es ist alles so convenient. Es ist alles direkt vor unserer Nase. Social Media, Pornografie, Essen, Süßigkeiten, Zucker. Es ist alles da. Alkohol. Man kann sich's liefern lassen, man muss nicht mal mehr zu einem Laden gehen. Und wir haben eigentlich ein System, das absolut nicht für die Welt, in der wir heute leben, angepasst ist. Und deswegen, das macht es eigentlich so schwierig, dieses Dopaminproblem irgendwie einzufangen. Was ich auch ganz spannend fand, ist, es ist ja so, dass eine Sucht beziehungsweise dieser Dopamin-Cue, der fällt bei dir und bei mir vollkommen anders aus, oder? Bei mir kann es zum Beispiel sein, also jeder hat eine eigene...
Was ist deine Droge, Mario?
Genau, ja, das ist so der Punkt. Ich wäre zum Beispiel jemand, der absolut nicht Gefahr laufen würde, alkoholabhängig zu werden, weil ja, es ist mal nett, irgendwie an einem Abend Alkohol zu trinken, aber am nächsten Tag denke ich mir schon wieder, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Also da ist nicht so diese positive Verstärkung da, dass ich sage, ich muss das jetzt irgendwie jedes Wochenende haben oder häufiger haben. Ansonsten sind es halt sehr häufig so Sachen wie Social Media, oder? Wo man einfach, da merke ich halt einfach auch in der Früh, wenn man da schnell mal so reinkippt, wenn man eigentlich mal nur die Nachrichten liest, die ganzen Algorithmen auf diesen Plattformen, die sind so abgestimmt. Oder wenn man mal nur kurz auf LinkedIn reinschaut oder auf Instagram reinschaut, man wird da so schnell reingezogen, weil jedes Mal, wenn man weiter swiped oder weiter slidet, kommt wieder ein neues Video, was ja auch wieder genauso witzig ist wie das vorher, aber halt auf eine leicht andere Art und Weise. Das heißt, es hat wieder diesen Neuheitswert und es ist trotzdem gleich witzig und lustig und dann geht's wieder weiter und da tappe ich mich schon häufig, dass man dann irgendwie mal so 10, 20, 30 Minuten einfach nur vom Handy sitzt. Und wenn man das Handy dann wieder weglegt, fragt man sich so, was war das jetzt eigentlich?
Ja, oder sogar LinkedIn. Oder ich meine, man würde es jetzt eher mit Arbeit verbinden, aber es ist im Grunde ja auch sehr kurzer Content. Und du scrollst dann durch und willst halt irgendwie was lernen. Du lernst so schnell, du musst dich gar nicht drum kümmern. Du bekommst so leicht aufbereitete Informationen. Das ist halt auch ein Dopamin-Search. Das heißt, man würde es erstmal vielleicht sogar positiv konnotieren. Aber es macht dich eigentlich auch so ein bisschen kaputt. Das heißt, sogar sowas wie LinkedIn ist ein Problem. Alles, was eben zu schnell geht und zu einfach ist.
Ja, wiederum aber wahrscheinlich nicht für alle. Weil wir haben ja gesagt, was ist deine Droge, oder? Und das ist super individuell.
Genau.
Und das ist zu einem sehr großen Teil leider, in Anführungszeichen, auch Veranlagung. Weil auch wenn es um Alkohol geht, haben ja Leute, also auch Alkoholiker, haben ja eine gewisse Vorliebe für eine gewisse Art von Alkohol. Die einen trinken sehr hochprozentigen, die einen trinken lieber Bier, die einen trinken nur Wein. Das ist nicht immer der Preis, sondern das ist manchmal auch die Art vom Alkohol. Und das ist super individuell verschieden. Also jeder hat einen anderen Laster.
Ich hatte das tatsächlich auch mal nachgeschaut, warum das jetzt eigentlich so unterschiedlich ist, ob man da einen rationalen Grund für findet. Die beste Erklärung, die ich gefunden habe, ist, dass man tatsächlich davon ausgeht, dass der Grund dafür ist, dass es ja wichtig ist, dass in einer Community, in einem Dorf beispielsweise, verschiedene Leute verschiedene Dinge machen. Der eine ist Jäger, der andere sammelt, keine Ahnung, Bären, der andere bestellt das Feld und ist Bauer. Das heißt, wir brauchen ja auch verschiedene Professionen. Es sollten ja verschiedene Leute sich von verschiedenen Dingen angezogen fühlen, verschiedene Dinge gerne tun. Und das ist ja auch heute immer noch wichtig und heute immer noch ein Thema. Und deswegen geht man davon aus, dass wir eben auch alle unterschiedliche Drogen haben. Natürlich gibt es dann aber auch wirklich diese negativen Dinge wie Alkohol, die natürlich früher vielleicht gar nicht bedacht waren, evolutionär, oder eben krass viel Zucker oder eben Social Media. Mario, ich habe mich schon länger mal gefragt, wo du eigentlich deine Supplements kaufst.
Von Molecular. Und du?
Ich tatsächlich auch.
Ist das nicht die Firma, die wir gegründet haben?
Ja, tatsächlich. Was macht die eigentlich besonders?
Laborprüfung, hohe Transparenz bei den Rohstoffen, innovative Formulierungen. Fällt dir noch was ein?
Mir fällt einfach nur ein, ich würde mal vorschlagen, ihr schaut mal auf der Website vorbei.
Molecular.com. Ja, und man schätzt, dass eben so rund 50% von dieser, 50% ist in etwa Veranlagung, wenn es um eine Abhängigkeit geht. Sonst reden wir immer von diesen 80-20, 80% Lebensstil, 20% ist nur Genetik. Und bei Sucht, bei Dopaminausschüttung, da ist das halt auch sehr, zu einem sehr großen Teil auch genetisch. Also circa zur Hälfte. Das heißt nicht, dass wir da vollkommen hilflos ausgeliefert sind. Es gibt ja Mittel und Wege, wie man sich da einschränken kann. Da reden wir ja auch dann gleich nochmal drüber. Aber ja, im Grunde ist das schon sehr, sehr spannend. Und da kommt mir auch wieder so ein Experiment in den Sinn, worüber sie auch mal geredet hatte oder was ich auch mal gelesen hatte. Und zwar, es hat eine Maus und eine Maus, die ist in so einer kleinen Box und da gibt es nur einen Hebel in dieser Box und wenn sie diesen Hebel drückt, dann bekommt sie Kokain. Oder Kokain ist ja schon mal per se eine super starke Droge. Und macht ja Sinn, klassische Entwicklung. Einmal Kokain, dann immer häufiger und die Mäuse drücken dann immer häufiger auf diesen Taster in immer kürzeren Abständen und am Ende sind sie praktisch nur mehr am Drücken auf diesen Taster, damit sie halt eben zu ihrem Kokain kommen. Und dann macht man das Kokain weg. Das heißt, die gleichen Mäuse in der gleichen Box, die drücken auf den Hebel, aber es kommt kein Kokain mehr. Dann merkt man irgendwie, ja okay, diese Häufigkeit, die nimmt dann wieder immer weiter ab. Also die Mäuse drücken am Anfang dann schon noch ständig drauf, aber das wird dann immer weniger und weniger und weniger. Nach einer gewissen Zeit drücken sie gar nicht mehr auf die Taste. Da haben sie irgendwie gecheckt, ja okay, jetzt kommt nichts mehr und der Körper hat es offensichtlich wieder geschafft, diese Balance wieder auf eine andere Art und Weise herzustellen und der Kreislauf, der läuft wieder. Und dann haben sie die Leute, also die Forscher haben die Mäuse einem Stress ausgesetzt. Und sie haben das so gemacht, indem sie sie über eine Elektrode geschockt haben. Das war ein sehr starker Schmerzreiz. Und das war dann eine sehr lange Zeit, Mauszeit unter Anführungszeichen später. und dann haben sie geschockt. Und das allererste, was die Mäuse gemacht haben, ist zu diesem Taster gerannt und auf den Taster gedrückt haben. Obwohl da gar kein Kokain mehr drin war.
Was ich daran so spannend finde, ich hatte letzte Woche mal wieder Hundebesuch vom Hund von meiner Freundin. Und was ich so spannend finde bei Hunden, ist es ja eigentlich genau das Gleiche. Was ist deren Droge? Das ist eigentlich, dass wir sie loben, oder? Oder ihnen mal ein Leckerli geben oder was weiß ich. Und das geile Beispiel ist eigentlich, was ich jetzt sagen will. Ich bin ja dann natürlich einmal, nicht natürlich, aber ich bin ihr versehentlich auf den Fuß getreten. Und das Erste, was sie macht, sie kommt zu mir und will gelobt werden und will gestreichelt werden und irgendwie das Gefühl bekommen, ja, er hat mich lieb und was weiß ich. Ne? Und für den Hund ist eben die geilste Droge, dass man ihn gern hat und dass man ihn lobt und so weiter und dass er alles richtig macht. Und das ist wieder so ein Real-Life-Beispiel. Wir trimmen die Hunde ja auch da drauf. Ne? Wir machen die ja quasi so ein bisschen abhängig von uns. Und sie sind ja auch am Ende so hingezüchtet worden, dass sie eben abhängig von uns sind. Rein im Kopf einfach. Ne? Und das finde ich auch sehr spannend. Ist auch am Ende des Tages dopaminerg. Ja,
ja. Der Kreislauf, der dahinter steckt, ist ja genau der gleiche. Dadurch, dass man die Hunde ja immer auf Zuneigung und mit Leckerlis so unter Anführungszeichen konditioniert, dass sie ja dann auch Sachen machen, die einen selber, die man vom Hund ja dann auch erwartet, die man gut findet. Ja. Das ist ja bei den Mäusen dann auch genauso. Und dass der Mechanismus dahinter ist, dass diese Kreisläufe, das sind ja so gewisse Kreisläufe im Gehirn, sage ich jetzt mal, je öfter die bespielt werden, desto gefestigter werden die. Es ist zum Beispiel so, ein Gehirn ist am vielfältigsten mit 5. Mit 5 Lebensjahren hat man am meisten Neurone und am meisten Netzwerke. Das heißt, da ist das Gehirn noch am plastischsten. Das ist immer noch plastisch, aber ab dem 5. Lebensjahr nimmt das dann ab. Das heißt, es wird dann nur noch das behalten vom Gehirn, was man häufig benutzt. Und diese Kreisläufe, die gibt es auch noch im Erwachsenenalter und auch zum Beispiel bei den Mäusen ist das so, dieser Kreislauf, hey, ich renne zu diesem Taster und bekomme dann Kokain, der hat sich so gefestigt, der wird halt dann mal deaktiviert, wenn es die Belohnung nicht mehr gibt und das System ist dann wieder im Gleichgewicht. Aber immer, wenn man dann wieder, wenn sich diese Waage wieder sehr stark in Richtung Pain verschiebt, dann rennt man sofort, also dann aktiviert sich dieser Kreislauf wieder, weil man hat irgendwie im Kopf, hey, das ist der schnellste und potenteste Weg zu einem sehr großen Dopamin-Surge und dann hat die Maus sofort einen Rückfall und das ist bei Menschen ja genau gleich. Deswegen sagt man ja auch bei Leuten, die alkoholabhängig sind oder waren, die dürfen eigentlich nie mehr in ihrem Leben Alkohol trinken, weil sie es nie mehr schaffen werden, einen gesunden Bezug dazu zu bekommen. Einfach dadurch, dass sie mal in diesem Suchtverhalten waren und der Körper vergisst das nicht, und zwar nie. Und wenn du diese Sucht mit 15 hattest, dann erinnert er sich mit 80 noch genau gleich dran. Und immer wenn du mal wieder in eine Situation kommst, wo du Schwierigkeiten hast im Alltag, auf der Arbeit, einen Stressor hast, dann hat man wieder diesen Rückfall.
Oder man eben tatsächlich wieder mit Menschen zusammen ist, die man damit konnotiert. Ne? Das kann ja auch einfach nur damit zusammenhängen, dass das Umfeld tatsächlich eines ist, das Alkohol zum Beispiel sehr, sehr häufig nutzt. Ne? Dann siehst du diese Leute 5 Jahre nicht mehr, bist davon weg, und dann, wenn du wieder zurück bist, wird ein Bier getrunken. Ne? Einfach, weil es irgendwie immer gemacht wurde. Und so rutscht man eben auch in diese Sachen dann wieder zurück, weil der Körper das halt, oder das Hirn, das eben so abgespeichert hat. Ja, ja. Wir sind dann doch irgendwo getrieben. Ja.
Ja, das ist halt auch, das ist so ein großes Problem, wenn man an diese Substanzabhängigkeiten denkt. Weil man konsumiert diese Substanz ja meistens nicht alleine, sondern immer in Gesellschaft. Man hat so seine Truppe, die auch Drogen nimmt, auch Alkohol trinkt, auch raucht. Und vor allem beim Rauchen ist es so, du versuchst dann da wegzukommen und hörst dann auf zu rauchen, aber du hast ja trotzdem immer noch die gleichen Freunde.
Ja.
Und du gehst mit diesen Freunden aus und die rauchen aber alle noch normal weiter. Und eigentlich hast du jedes Mal wieder so einen Trigger zu sagen, eigentlich sollte ich jetzt auch wieder rauchen. Ja. Also du hast jedes Mal die Versuchung, auch wieder zu rauchen, einfach weil das Umfeld ist das Gleiche. Und das sind eben diese, da gibt es auch ein spezielles Wort dafür, das weiß ich jetzt leider nicht. Man kann es als Kofaktor beschreiben, aber da gibt es noch ein professionelles Wort dafür, dass das Umfeld der Cue ist, dass du dann wieder mit deiner Sucht.
Ja, das weiß ich jetzt leider auch nicht. Aber das Interessante ist jetzt auch andersrum, wenn man es betrachtet, dopaminerg, ist es ja auch, wenn du dann aber in diesem Umfeld schaffst, die Zigarette nicht zu rauchen, dann hast du danach einen nachhaltigeren Dopamin-Surge, weil du es ja geschafft hast. Also du hast dich ja quasi dafür belohnt sich dann dafür selber. Und das kommt halt später, das kommt zeitversetzt, weil du halt erstmal die Pain-Balance runterdrückst, ne? Und dann belohnt dich der Körper erst. Da ist es genau andersrum. Aber du musst es halt durchhalten. Und so kannst du deinen Körper sicherlich, also dein Gehirn sicherlich auch wieder zurückkonditionieren, aber das ist natürlich viel, viel härter, viel, viel schwieriger, wieder zurückzugehen.
Ja, und immer wenn man wieder in eine stressige Situation kommt, hat man nicht mehr die Kraft,
genau,
da fehlt diesen Schmerz die auszuhalten.
Ja.
Und dann macht man sich's wieder einfach und denkt so, ja, okay, ist ja nur eine Ausnahme. Und man ist ja super im Rechtfertigen. Oder man rechtfertigt sich ja alles.
Ja, das geht immer. Ja.
Und da sind wir das auch Meister immer drin. Und das macht's dann so schwierig. Also ja, ein sehr, sehr spannendes Feld, aber auch eigentlich sehr einfach. Also der Mechanismus dahinter ist unfassbar simpel, egal ob es um eine Spielsucht geht, egal ob es um eine Pornosucht geht. Es ist einfach, es ist immer diese Waage, es ist immer der gleiche Mechanismus im Gehirn, der dazu führt. Aber man ist dem ja auch nicht hilflos ausgeliefert.
Ja, schon ein bisschen, oder? Nee, aber man kann natürlich seinen Alltag, ich würde sagen, so strukturieren, dass man zumindest stärker wird, ne? Und es schafft, weniger anfällig zu sein für diese Themen. Ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Sachen. Wir haben ja gerade auch schon gesagt, es ist einfach wichtig, dass der Schmerz zuerst kommt und dass du deinen Körper darauf konditionierst, dass Schmerz auch gut ist. Und da musst du hinkommen. Das heißt, regelmäßig Sport machen, das gibt dir einfach viel mehr geistige Kraft. Insbesondere Ausdauersport, sagt man. Aber auch was jetzt natürlich seit kurzem so cool ist, irgendwie jeden Morgen kalt duschen. Du hast jeden Morgen hast du ein Erfolgserlebnis, das wirklich nachhaltig funktioniert, weil du dich erstmal 1-2 Minuten Stress aussetzt, aber dann hinten raus natürlich die Lorbeeren erntest, das Dopamin erntest.
Das ist sehr interessant. Ja. Dadurch, dass man einfach selber viele Möglichkeiten hat, man muss sich dessen einfach nur bewusst sein, dass man, wenn man diese Waage auch mal in Richtung Pain verschiebt, das Dopamin kommt auf jeden Fall. Weil der Körper will auf jeden Fall diese Balance wiederherstellen. Und das macht es eigentlich auch wieder recht planbar.
Und danach kann man ja auch irgendwo süchtig werden wiederum. Ne? Also das muss man auch sehen. Aber das ist dann immerhin eine positivere Sucht. Und ich glaube, darauf sollte man sich einfach so ein bisschen konditionieren selber. Und das kann unterschiedliche Sachen sein. Also wir haben jetzt Kälteexposition gesagt, wir haben Sport gesagt.
Bei Sport ist vielleicht noch ganz wichtig. Ja. Da gab es auch einen Podcast, wo sie darüber geredet hat.
Ja.
Und es ist ja so spannend, dass so Dinge wie Ultramarathons, also Ultraläufe, High Rocks Und diese, unter Anführungszeichen, so wie so X-Games, wo man durch den Dreck kriecht, also
Oder Iron Man, ich meine, das ist ja eigentlich
diese
komplett behindert,
Läufe,
oder? Also,
da sind
ja.
die Teilnehmerzahlen, die sind halt hochgeschossen. Und da vermutet man halt auch, ich sage bewusst vermutet, dass das ein bisschen was zu tun hat mit, dass wir so, dass man sich einfach eine Gegensucht sucht, einen Gegenpol sucht, weil das ja eben auf die andere Art und Weise über diese Pain-Schiene das Dopamin dann verstärkt. Ist aber auch eigentlich nicht empfehlenswert. Wird auch gemeint, also lieber ist man macht Ultramarathons oder High Rocks, als man ist pornosüchtig oder drogensüchtig, alkoholsüchtig oder was weiß ich. Aber eigentlich ist es auch nicht der richtige Zugang, sondern man müsste es irgendwie schaffen, das
Balance, die Homöostase.
gesund zu schaffen. Es muss kein Ultramarathon sein, vielleicht reicht auch ein Halbmarathon. Und
Oder
es
eben die
muss
kalte Dusche
nicht zu
morgens,
extrem
die ja
sein,
wirklich
genau.
nicht wild wäre. Ne?
Genau,
Muss es
aber
nicht alles
auch
aufs Maximum treiben. Ne?
wahrscheinlich, wenn man halt jeden Tag in der Früh kalt duschen geht, hat man halt irgendwann dann auch einen Gewöhnungseffekt und der Dopamin-Surge ist dann nicht mehr so stark, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Diese Gewöhnung gibt es ja in beide
Das
Richtungen.
stimmt. Ich meine, das ist ja, ich glaube, das kennt ja jeder, wenn er es mal gemacht hat, derjenige, der es mal gemacht hat, nach so 2 Wochen jucken einen die 1, 2 Minuten unter kaltem Wasser einfach gar nicht mehr. Und dann ist sicherlich auch der Surge danach nicht mehr so krass. Ich würde aber behaupten, er ist immer noch da. Aber keine Frage, ist natürlich auch was, was abnimmt, wo du dann vielleicht auch noch auf 3 Minuten, auf 4 Minuten, auf 5 Minuten hochgehen musst, bis es dann wiederum krankhaft wird. Habe ich letztens erst einen Artikel gelesen von einem Biohacker, dann irgendwie 30, 40 Minuten in so einer Eistonne gelegen ist und sich dann auch tatsächlich, ich sag mal, Kälteverbrennungen geholt hat. Und das ist natürlich dann auch nicht gut, ne? Und auch
Ja.
schon wieder krankhaft.
Man muss halt sehr auf die Abwechslung auch schauen. Man muss ein gutes Mittelmaß finden, immer was Neues haben, was aber dann trotzdem nicht direkt Dopamin ist, sondern zumindest ein bisschen eine Anstrengung
Ja,
vorher
oder einfach
erfordert.
mehrere unterschiedliche Dinge, die man regelmäßig macht, die ein bisschen unterschiedlich wirken, oder? Also ich meine, ein Beispiel wäre vielleicht auch Meditation, was halt nicht so destruktiv sein kann. Wenn man das reinwürfelt einmal die Woche, wenn man dann einen Ausdauersport einmal die Woche reinwürfelt, dann hat man schon deutlich mehr Kontrolle gehabt. Und was natürlich auch noch eine Option wäre, man vermeidet eben diese schnellen Dopaminquellen. Also man vermeidet sie wirklich. Das heißt, man fastet die so ein bisschen, man löscht mal Instagram wieder für einen Monat, versucht dann aber es nicht durch LinkedIn zu ersetzen, sondern oder durch YouTube oder was weiß ich, sondern wirklich mal weniger Screentime zu haben, ist auch so zu messen. So kann man sich dann ja wiederum mit Erfolgserlebnissen belohnen, wenn man sieht, okay, ich habe diese Woche 1 Stunde weniger durchschnittliche Bildschirmzeit gehabt als die Woche davor. Ne? Das belohnt einen ja auch, ist halt auch wieder hinten raus. Und so kann man natürlich immer wieder neue Reize setzen, die einen unterstützen.
Und man sollte sich das Ganze möglichst einfach machen, damit man nicht die ganzen Ressourcen an Selbstkontrolle fürs Einhalten von dem Dopaminfasten zum Beispiel aufbraucht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Problem habe, dass ich zu viel Social Media am Handy habe, dann soll ich eben nicht einfach Instagram am Handy lassen und mich
Ständig
ständig
wieder in
jeden
die
Tag,
Versuchung
genau,
kommen.
ständig in die
Ja,
Versuchung kommen,
ja.
sondern ich sollte halt wirklich mal meinen Account deaktivieren und die App löschen. Oder es gibt ja mittlerweile auch Apps, die so Social Limits dann einhalten. Ich glaube, eine heißt sogar Social Limits, wo man einstellen kann, wie viel man an Screentime pro Tag, pro App haben möchte, maximal.
Kann man, glaube ich, beim iPhone auch so machen, ne? Aber es ist halt super leicht, es zu
Ja,
überstimmen.
genau, das
Ne?
geht bei diesen
Ja.
Apps dann nicht.
Okay,
Also da
ja,
ist es
spannend.
wirklich
Ja.
so, da stellt man das im Vorhinein ein und man kann das dann frühestens irgendwie 4, 5 Tage im Vorhinein wieder rausnehmen. Das ist ein guter Weg, aber wie gesagt, man muss es sich halt so einfach wie möglich machen. Wenn man ein Problem hat mit zu viel Zucker, dann ist halt schlecht, wenn ich zu Hause die ganze Zeit, also ein Regal voll mit Zucker habe, also mit Süßigkeiten habe, dann muss ich das Regal halt leeren. Dann habe ich halt nichts zu Hause, dann habe ich vielleicht also Lust auf Süßes und denke mir dann, ah, okay, ist eh nicht da. Und das reicht dann mal, um diese Zeit zu überbrücken. Am Anfang, diese ersten 10 bis 14 Tage, wo man sagt, da hat man diese Ausgleichsreaktion vom Körper, da ist das Craving so stark, dass man da wieder von wegkommt.
Andererseits könntest du ja auch sagen, wenn du es nicht zu Hause hast, aber immer nur so wenig kaufst, dass es nur für den Tag reicht, dass du dann ja eigentlich auf die Jagd gegangen bist nach dem Schokoriegel. Du gehst quasi zum Edeka, oder? Und holst den Schokoriegel. Musst wirklich mal vielleicht einen halben Kilometer, einen Kilometer zumindest aus der Tür mal rausgehen. Zumindest ein bisschen Pain. Ne? Und dann ist es vielleicht auch nachhaltiger, könnte ich mir vorstellen.
Vielleicht wäre
Sicherlich
das
besser.
eine Möglichkeit für nach den ja. ersten 14 oder 30 genau, Tagen.
Wenn man richtig
zuerst muss man
hat.
Das mal ja. komplett aus der Gleichung rausnehmen und ja. dass man es danach dann nur noch für sich selber so in Übereinkommen trifft und sagt, hey, ich gehe erst nur noch einen Schokoriegel, wenn ich ihn mir selber geholt habe und ich darf mir aber auch immer nur einen holen. Und ja, das kann man auf alles ausdehnen. Das Einzige,
auch,
wo man
auf Geld kann man es auch noch ausdehnen. Meine Güte, wenn man mehr verdient, sofort mehr ausgibt. Auch ja, das Gleiche, ne?
Das ist auch eine...
Es flaut sofort ab, wenn du dir einen Porsche kaufst, wirst du nach einer Woche, ja gut, vielleicht einen Monat hast du Freude dran und dann freust du dich jedes Mal, wenn du reinsteigst in das Auto, hast du jedes Mal einen Dopamin-Surge. Und dann ist es halt auch vorbei.
Ja, ist genau die gleiche Dynamik dahinter. Ja, ich habe mehr Geld zur Verfügung, ich kann jetzt auch mehr ausgeben. Ja. Ich nutze das, um mir wieder ein bisschen Dopamin zu holen. Und dann reicht es aber eigentlich schon wieder nicht. Dann brauche ich aber schon wieder mehr Geld.
Ja.
Und ja, riesengroßes Problem. Einzige, wo man aufpassen muss, wenn es diese Substanzabhängigkeiten sind, dann ist das nichts, wo man, wenn man sehr tief drin ist, wo man einfach sagen soll, ich mache das jetzt selber. Weil bei manchen Süchten sollte das auch, vor allem bei diesen Substanzabhängigkeiten, unbedingt unter ärztlicher Kontrolle stattfinden, weil man sich sonst auch selber sehr stark schädigen kann. Beziehungsweise so ein Benzodiazepin.
Ja, ich meine, vor allem da läufst du ja noch in zusätzliche Entzugserscheinungen rein. Das ist ja dann nicht nur der Dopaminentzug, sondern es kommen dann auch andere körperliche Abhängigkeiten dazu. Mhm. Und da ist natürlich dann heavy. Also da
genau, also das sollte man auch wirklich nur unterstützt machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, der Großteil, der allergrößte Teil von den Süchten, das sind so diese subtilen Alltagssüchte.
Es ist ja jeder irgendwie süchtig nach irgendwas.
Ja, genau.
Ne? Das ist ja
so
genau das, worauf wir jetzt irgendwie aufmerksam machen wollen, oder? Dass ja eigentlich jeder so seine Droge hat. Bei uns ist es sicherlich auch ein bisschen die Arbeit gewesen, zumindest die letzten Jahre. Sicherlich auch ein bisschen LinkedIn. Ist auch nicht so. Ich würde sagen, ich habe keine sonderlich gesunde Beziehung zu LinkedIn teilweise. Ich konsumiere das viel zu viel. Also es gibt auf jeden Fall Punkte, die man auch bei sich selber findet, wo man sagt, okay, wow.
Ja, die Dynamik ist manchmal eine andere, weil wenn du jetzt rauchst, sagt ja niemand, hey, cool, du rauchst, oder? Also da gibt es ja nicht diese externe Validierung. Wenn du aber viel arbeitest, dann heißt es immer, oh, schau, du arbeitest so viel, du bist ja so fleißig, das ist ja so super und du bist ja so engagiert. Und da kommt noch dieser externe Faktor mit hinzu, der auch wieder allein diese Validierung, die man bekommt, gibt dir dann nochmal so einen Dopaminkick. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Genau. Ja. Dopaminfasten, super wichtig. Was für mich noch ein spannender Punkt war, dass man, wenn es darum geht, wenn man diese Dopaminbalance wiederherstellen will, dass man das vor allem mit sinnstiftenden Aktivitäten machen sollte. Das heißt, nicht einfach Instagram durch LinkedIn ersetzen und halt einfach so ein Ersatzproblem dafür finden, sondern es mit einer Aktivität ersetzen, dass man mal Zeit mit Freunden verbringt, dass man mal einen Kaffee trinken geht, weil das ist auch Dopamin. Und das ist viel, viel gesünderes Dopamin. Und eine sehr große, und nie versucht, sich auf eine Tätigkeit ganz stark zu fokussieren, sondern dass man sehr große Abwechslung dabei hat. Dass man eigentlich nie Gefahr läuft, zu sagen, hey, das ist jetzt für mich so Routine geworden. Oder dass man sich zur Gewohnheit werden lässt, dass man nach jedem Mittagessen immer was Süßes isst. Weil das ist ja eigentlich so, und das ist ja nur Gewohnheit am Ende. Und eigentlich macht man es ja dann nicht mehr so wirklich, weil man sich so super gut fühlt. Sondern das ist ja dann auch nur Gewohnheit und da muss man rauskommen. Und da hilft vor allem, sich sinnstiftende Ersatzaktivitäten zu suchen. Man kann auch eine kognitive Verhaltenstherapie machen. Das ist die Art von Psychotherapie, die am besten hilft. Aber es fängt eigentlich damit an, dass man sich selber mal die Frage stellt, was sind denn die Sachen in meinem Alltag, ohne dass man sich selbst gegenüber versucht, das Ganze schön zu reden. Weil das macht man sofort und sehr häufig und da sind wir sehr gut drin.
Ja, und jeder hat irgendwas.
Da braucht
man nicht dran vorbeireden. Jeder hat so seine kleine Schwäche, mit der er zu kämpfen hat. Und ich glaube, wir haben eigentlich ehrlicherweise fast alles besprochen, oder?
Ein Punkt
noch irgendwas?
Bei Social Media, weil das ist ja heutzutage so ein Thema für ganz junge Kinder. Ich habe früher in der Folge gesagt, mit 5 Jahren ist das Gehirn ja am flexibelsten. Man hat am meisten Nervenzellen und man hat am meisten, also das Netzwerk ist am größten. Und das dann entscheidet sich, was sich festigt. Wenn du mit 5, 6, 7 Jahren dann schon anfängst, ständig aufs Handy zu schauen, es ist ja alles verfügbar. Heutzutage kann sogar ein 7-Jähriger sich schon ein pornografisches Zeug reinziehen, weil es gibt ja keine Schranken mehr im Internet. Jeder kann sich alles irgendwie runterladen. Wenn man da schon in einen problematischen Kreislauf reinkommt, dann wird genau dieser neuronale Kreislauf gefestigt Und immer wenn du später mal Probleme hast, gleich ist es, wenn man zu früh anfängt, Alkohol zu trinken oder zu rauchen, immer wenn du später mal Stress hast, Probleme hast, beruflich, privat, dann ist das Erste, worauf der Körper zurückkommt, sind genau diese problematischen Verhaltensweisen. Und deswegen muss man in dem Alter schon sehr aufpassen, weil die Kontrolle haben dann noch die Eltern darüber. Und es soll ein Appell sein, zu sagen, mit 5 bekommt mein Kind keinen Zugriff zu Social Media, sinnlos.
Ist auch eine große Debatte, dass man generell Social Media mit einer Altersschwelle mal belegt, so richtig, dass es zum Beispiel erst ab 16 möglich ist, dass die Kinder und die jungen Jugendlichen...
Lässt sich ja so leicht umgehen. Ich denke mir immer, am Ende
lässt sich leicht umgehen, aber ich glaube trotzdem, dass es dann ja nicht so sonderlich gut nutzbar ist. Ne? Ich meine, theoretisch, vielleicht musst du einen Pass hochladen oder so, ist theoretisch schon möglich. Ja?
Klar, wenn es so verifizierte Account gibt.
Also ich glaube, es ist machbar, aber es wird dann natürlich unter Umständen dann den einen oder anderen Social Media, die ein oder andere App geben, die das dann irgendwie umgeht, genau, und dann kommt man auch wieder rein. Aber trotzdem ist es ja schon so, dass es, glaube ich, wenn es zumindest verboten wäre, dass es dazu führen würde, dass es weniger machen. Ne? Und dass ein gesünderer Umgang, eine Awareness geschaffen wird, dass es halt auch einfach nicht gesund ist. Genauso wie wir es ja beim Alkohol auch verbieten oder bei Zigaretten auch, oder? Und am Ende ist der klassische Umgang, wie es die meisten mit Social Media ja tun, auf jeden Fall nicht gut. Die meisten konsumieren
nicht.
Ja nur.
Absolut nicht.
Ja, wenn du produzierst und konsumierst, dann hast du ja wahrscheinlich die Balance ganz gut unter Kontrolle. Also ein richtiger Creator, ein richtiger Influencer, würde ich sagen, hat wahrscheinlich auf Social Media eine sehr gesunde Beziehung oder häufig vielleicht gesünder als derjenige, der rein konsumiert und rein sich berieseln lässt.
Ja. Ja. Nee, man sollte das halt einfach im Hinterkopf behalten und schauen, dass man möglichst gar nicht in diese Dynamik reinkommt. Ich finde, vor allem in dem Alter haben die Eltern eine sehr große Verantwortung dafür, womit sich das Kind den Tag über beschäftigt. Und
vor allem auch eine hohe Kontrolle eigentlich.
Genau, ja. Genau. Und ich glaube, diese Verantwortung muss man halt annehmen. Und das ist heute viel problematischer als früher, weil als wir 5 waren, gab es noch kein Social Media und wir sind jetzt auch nicht alt. Aber heutzutage gibt es das halt ständig. Und es gibt auch die ganze Dynamik, es gibt ja auch Peer Pressure, dass man sagt, du hast ja noch gar kein Handy und du bist ja gar nicht auf Social Media. Ja, aber das führt jetzt, glaube ich, auch zu weit. Ja. Am Ende muss man schauen, muss man sich die Frage stellen, was ist mein Laster? Verzichten auf diesen Laster und schauen, wie man drauf reagiert. Und wenn man sehr starkes
immer die
Verlangen
Homöostase
hat.
Im Kopf behalten.
Ja. Thema auch mal anders angehen. Ja. Mal mit Pain anfangen, weil das Dopamin kommt dann später. Ja. Das ist zwangsläufig so.
Ja. Ja, heute gab es sogar informierte Erziehungstipps von uns. Von den beiden Erziehungsexperten, Mario und Max.
Genau.
Die ja schon so viele Kinder zur Welt gebracht haben. Aber auf jeden Fall sollte man sich wirklich hinter die Ohren schreiben und wir glauben da fest dran. Und es ist wirklich ein Thema, was man einfach auf dem Schirm haben sollte und verstehen sollte. Und es ist ja eigentlich so einfach zu verstehen. Und ja. Ich glaube, das ist das, was wir heute eigentlich nur mitgeben wollten.
Ja. Und sonst einfach mal Dopamine Nation von Anna Lemke lesen. Oder, genau. Wenn man sich lieber Sachen anhört, einfach mal einen Podcast mit ihr reinhören.
Ja.
Ist sehr, sehr augenöffnend.
Ja.
Und es wird halt einfach unterschätzt, wie convenient heutzutage alles ist und wie tief man da vielleicht auch schon drin steckt. Deswegen ja. Auf dem Schirm haben, deswegen haben wir es auch aufgegriffen und fand ich ein super wichtiges Thema. Bei Fragen, wie immer melden, podcast@beyondlifespan.de oder Kommentar hinterlassen, gerne auch bewerten, Freunde, Familie weiterempfehlen, vor allem auch vielleicht diese Folge, sehr, sehr wichtig, super aktuelles Thema. Wenn ihr denkt, dass jemand vielleicht ein Problem haben könnte, dann vielleicht einfach mal die Folge weiterleiten oder Dopamine Nation schenken von Anna Lemke.
Das ist dann vielleicht schon wieder ein bisschen zu heavy.
Kann sein, aber das ist ja ein sehr, sehr allgemeines Buch. Natürlich. Also super plakativ beschrieben.
Sehr gut.
Genau, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao.